Football O'Clock.
He's at the 30. He's at the 20. He won't give it up. Oh, God. No. 2 seconds on the clock.
Football O'Clock.
Bernhard, wie beginnt fast jeder Podcast von Winter Day Football O'Clock? Magst du das Intro übernehmen?
Es ist Zeit. Das auf jeden Fall. Aber den Rest, den musst du, sonst wär's ja nicht.
Okay, es ist Zeit.
Der wirkliche Start.
Es ist Zeit für American Football. Es ist Zeit für Bernhard Zajkowicz. Es ist Zeit für euren liebsten Zeitvertreib. Hoffentlich während der Super Bowl Week. Es ist natürlich Zeit für Winter Day Football O'Clock. Es ist Zeit für Super Bowl Update Nummer 2, dass wir heute Dienstag New Orleans Zeit schon am Nachmittag aufnehmen, in der Hoffnung, dass es sich dann auch mit der Audiomischung so ausgeht, dass euch das am Mittwoch dann pünktlich zum Frühstück erwartet. Es war bis jetzt schon wieder ein ereignisreicher Tag und für dich hat sich gestern und heute, also gestern Opening Night und heute mit den ersten Media Availabilities schon auch ein bisschen offenbart, was für ein unfassbarer Trubel das ist. Wie nimmst du, dass es du gesehen hast, alles wahr und auf?
Ja, also allein die, ja, wie viele Menschen da sind und das ist fast wie so, ich weiß nicht, hungrige Tiere, die alle aufs Essen warten. Also wenn jemand mehrere Haustiere hat oder so und es ist Essenszeit oder Futterzeit, dann weiß, glaube ich, jeder circa, was ich meine. Also heute waren eben die zwei Head Coaches in jeweils in einem eigenen Raum drinnen, in ihren Teamhotels und das war einfach so gesteckt voll und es ist eh interessant, weil natürlich ist es erstmal schwer, eine Frage zu stellen und zweitens kriegt man dann wahrscheinlich jene Antwort, die man sich davor schon hätte denken können. Deshalb wäre auf jeden Fall eine sehr, sehr neue Erfahrung für mich persönlich, weil von der Seite das alles zu sehen und sehr interessant auf jeden Fall, aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, wie stressig das für die Athleten und Coaches sind, ist, einfach da jetzt Zeit aus ihrem Tag rauszunehmen, obwohl sie genau wissen, boah, ich habe jetzt das wichtigste Spiel bald in meinem Leben und das zu balancieren muss ultra schwer sein und kann ich mir nicht ganz vorstellen, aber von der Seite, wo wir quasi heute gesessen sind, war es schon sehr überwältigend.
Möchte dieses Super Bowl Update Nummer 2 vielleicht auch kurz verorten und einordnen. Das wird ein eher kürzeres Update werden. Das ist auch bewusst so gewählt, weil die Media Availability heute nicht ganz so ergiebig war für unsere Zwecke. Morgen Mittwoch und übermorgen Donnerstag. Das wird dann jeweils mit einem Tag Verspätung in Europa reichen. Das sind so die Meat on the Bone Tage für Medienmenschen, die etwas tiefer graben wollen. Morgen sind nämlich alle Spieler und alle Coaches erneut verfügbar für Gespräche. Da wirst du dann auch entsprechend deinen Damage tun. Heute beginnen wir mit einem Rückblick und kommen dann zu zwei Spielern, wo es mir persönlich ein Anliegen war, auch Fragen zu stellen. Der heutige Tag hat sich insofern auch ein klein wenig anders gestaltet, als dass eben die Head Coaches circa 15 Minuten Rede und Antwort gestanden sind. Und dass dann nur ausgewählte Spieler wieder in solchen Booths beziehungsweise Boxes, die NFL nennt Pods, bin ich heute drauf gekommen, zur Verfügung gestanden sind. Und als wir zu den Chiefs ins Teamhotel gekommen sind, das Marriott Hotel, das nicht einmal 10 Gehminuten vom Hilton Hotel, wo die Eagles entfernt sind, mitten in der Stadt liegt, haben wir schon gedacht, boah, shit, das wird sich nie ausgehen, dass wir tatsächlich pünktlich dorthin kommen. Vielleicht mag jemand auf meinen Twitter-Account @MartinPfanner blicken. Ich habe dort einfach mal die Schlange abgefilmt, die vor dieser Media Availability der Kansas City Chiefs auf den Security-Check gewartet hat. Das war unfassbar und es ist dann trotzdem relativ schnell gegangen. Und eben, 15 Minuten Andy Reid, dann eine halbe Stunde ausgewählte Spieler. Bei Leuten wie Patrick Mahomes musst du dir eigentlich gar keine Hoffnung machen, überhaupt in irgendeiner Art und Weise durchzukommen. Da werden schon, sobald Leute drinnen sind, die Kameras und die Mikrofone aufgestellt, damit man dann noch ja vorne ist. Wir haben es aber geschafft, mit Creed Humphrey, dem Center der Kansas City Chiefs, zu sprechen und auch mit Nolan Smith, dem Edge Rusher der Philadelphia Eagles. Und es ist so spannend, wie auch diese Fragerunden sich gestalten. Also manche Spieler gehen wirklich die Fragen dann durch, andere Spieler führen dann wieder ein Gespräch bei Nolan Smith, hätte ich noch 2, 3 Follow-up-Fragen gehabt, das ist hier letztlich eine ausgegangen. Und Spoiler Alert, bin ich drauf gekommen, dass die Frage länger war als die Antwort. Aber auch da einfach spannend zu sehen, wie Spieler mit dieser, ja, sie werden der Medienmeute zum Fraß vorgeworfen, Situation umgehen. Für dich als, ich nenne dich jetzt auch bewusst Event-Tourist, hat es aber auch schon wieder schöne Momente gegeben. Wer auf deinen Instagram-Kanal blickt, wird sehen. Big Dom und Bernhard S., dicke Freunde.
Naja, so will ich es nicht sagen, aber ich finde, das ist halt irgendwie so ein lustiger Charakter und ja, irgendwie, ich meine, welcher Headcoach hat schon irgendwie so einen coolen Bodyguard mit sich herumlaufen oder als das fungiert er ja anscheinend irgendwie so ein bisschen. Aber ja, Philadelphia-Legende und habe ich mir nicht nehmen lassen, mit ihm einen Safe zu machen.
Wem Big Dom jetzt nichts sagen sollte, der gute Mann heißt mit bürgerlichem Namen, warte, das muss ich jetzt selber kurz versuchen zu ergründen. Holy shit. Schlechte Vorbereitung. Italienische Vorfahren hat er definitiv. Weißt du was? Big Dom, figuren wir out, versuchen wir rauszufinden. Würde aber den Bogen nochmal versuchen zu schlagen zu gestern, zur Opening Night. Da gab es nämlich noch ein Gespräch, das wir den Hörerinnen und Hörern noch nicht vorgespielt haben. Wir haben nämlich mit dem nominellen Zweier-Tightend, auch dem Blocking-Tightend der Philadelphia Eagles gesprochen, mit Grant Calcaterra. Und da würde ich vorschlagen, da hören wir mal rein, weil ich dann auch ein paar Sachen dazu noch anführen möchte und erfragen möchte. Grant Calcaterra im Gespräch mit mir bei der gestrigen NFL Opening Night.
Grant Calcaterra, first of all, appreciate you taking the time. How has this experience been for you so far?
It's been good. It's been real busy, but it's been fun. So we're excited to keep getting to work and getting the game plan ready.
Me and my podcast partner, he's a fellow tight end, so I know a little bit about tight end rooms. He's with the Arizona Cardinals. Yeah. How would you describe the Philly tight end room?
I would say we're pretty tight-knit. We've had a lot of moving parts, really, the last few years. Mainly just Dallas and I have been there for the last, three years. We have a fun time. You know, we're not too uptight. We try to stay loose and have fun.
You caught your first touchdown this year, and in the Super Bowl, we've seen all kinds of trick plays, and whenever one's number is called, if you make the catch, you're the hero. If you don't, the spotlight shines even brighter. How do you prepare for such a moment when your number might be called? When Jalen goes through the progression and you're read number 3, read number 4, and you're supposed to make that play?
Yeah, just, you know, repetitions and practice. You know, we practice all the time, and that's where we separate ourselves, making those plays.
Wishing you all the best for the game. Thank you so much.
Thank you.
Grant Calcaterra. Du hast genickt. Warum?
Ja, es wäre funny. Also bei deinen Interviews filme quasi ich, und wenn ich das Interview führe, dann filmst du, und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich die Kamera halte, dann höre ich, habe ich genau gar nichts gehört. Weil das war eben von gestern, wo wir noch in einem Stadion waren, und da war es auch deutlich lauter. Aber auch heute war es eigentlich relativ leicht, die Leute zu verstehen, weil sie so Lautsprecher an ihren Booths hatten und man die recht gut verstanden hat. Aber gestern habe ich halt nichts mitbekommen, deshalb, ich höre das dann quasi immer das erste Mal, wenn du das hier vorspielst. Und in dem Moment ist es mir nicht so vorgekommen, als hätte er so kurze und trockene Antworten gegeben. Deshalb habe ich eigentlich genickt. Das war mehr so ein, okay. also jetzt nicht so, ja.
Gut, dass er jetzt nicht sagen wird, dass der Philly Titan Room scheiße ist, dass hätten wir uns schon auch denken können, aber dieser Druck zu wissen, es könnte, also der hat eine überschaubare Anzahl an Catches, spielt normalerweise im Passspiel keine große Rolle. Eben, erster Touchdown in dieser Saison, aber dann ist es eben Super Bowl, und dann könnte es entsprechend sein, dass genau du derjenige bist, der dann in einer ultrawichtigen Situation den Ball fängt. Auch das ist ja so ein Staple von Coaches, dass sie einem Spieler, bei dem du niemals damit rechnen würdest, dass der den Ball bekommt, dann in genau so einer Situation irgendwie einen Spielzug auf seinen Leib schneidern. Diese Drucksituationen, wie siehst du das als Fellow Tight End?
Ja, ich meine, am Ende des Tages ist das natürlich das, was er sich wünscht, auch irgendwie, weil er wahrscheinlich genau weiß, okay, ich könnte genauso gut der Starting Titan sein, ich brauche nur mehr Möglichkeiten, um das zu zeigen. Und deshalb, ja, ich glaube, er wird es begrüßen, wenn das der Fall wäre, ob jetzt Plays für ihn zugeschneidert werden oder nicht, weiß ich natürlich nicht. Und ja, weil ich meine, generell, so wie die Offense momentan läuft von den Eagles, da gibt es nicht wirklich viele Möglichkeiten generell für Passempfänger. Also ist einfach eine sehr effiziente Offense, die natürlich auch den Ball wirft, aber jetzt nicht wirklich vom Passspiel lebt, so wie die Kansas City Chiefs. Deshalb, ja, jede Dings ist gut, aber mich würde es wundern, wenn Passspielzüge für ihn quasi geschneidert werden. Aber ja, er begrüßt natürlich jede Möglichkeit, glaube ich, die er bekommt.
Eine Sache, die wir nachreichen müssen. Big Dom ist Dom DeSandro, Senior Advisor to the General Manager, Chief Security Officer, und damit er auch weiterhin an der Seitenlinie bleiben darf, weil es gab vor ein paar Jahren diesen Incident mit Dre Greenlaw, hat er einen zusätzlichen Titel dann noch verliehen bekommen, und das finde ich ist besonders schön. Er ist jetzt nämlich auch Director of Game Day Coaching Operations. Ja, auch das kann der Titel eines letztlich Security sein. Aber Big Dom, DeSandro und du, ihr seid jetzt auf einem Foto
zum Beispiel. Assistant GM, das ist ja, oder Assistant to the GM.
Also Assistant to the GM.
Aha, okay. Ja,
Senior Advisor to the GM. Das ist so ein bisschen wie bei The Office in der US-Variante. Unabhängig davon, Tight End Room. Wir haben vor 2 Jahren, also in der ersten Staffel vom Winter Day Football O'Clock, einmal eine Folge dem Tight End Room gewidmet, wie der aufgeteilt ist, wie der funktioniert in puncto Hierarchien. Und jetzt ist es tatsächlich oft so, dass es halt nicht nur am Depth Chart, sondern auch was die Receiving Yards anbelangt und dergleichen, den Einser Tight End gibt. Und das ist bei den Eagles ganz klar Dallas Goedert. Bei ein paar Mannschaften gibt es vielleicht so Tight Ends auf Augenhöhe, aber braucht es irgendwie diesen Alpha Dog, diesen klaren Einser im Tight End Room?
Chiefs zum Beispiel, da gibt es 2, die wirklich gut spielen. Vor allem eben dieses Jahr Noah Gray sehr gut am Spielen.
Ja, aber trotzdem ist es Kelce ob seiner historischen Leistungen schon, oder?
Ja, nein, das schon. Also es ist klare Nummer 1 natürlich, aber vom Spielerischen her gibt es jetzt nicht wirklich Unterschiede. Und ich glaube, das ist das Best-Case-Szenario für jede Mannschaft. Es wird nur, also um auf die Frage zu antworten, ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass es, wenn es eine Frage, zum Beispiel wie bei Noah Gray und Kelce jetzt zum Beispiel, glaube ich schon, dass es irgendwie wichtig ist, dass auszubalancieren und quasi zu wissen, okay, das ist die 1, das ist die 2. Einfach nur, dass Leute wissen, woran sie stehen und nicht, dass da irgendwie hinterm Rücken dann irgendwas passiert oder so und die Leute halt unglücklich oder unzufrieden sind mit der Situation dann quasi, weil sie sagen, ah, ich sollte eigentlich der 1 sein oder was auch immer. Deshalb, ja, also ich meine, wenn es klar ist, dann ist klar, dass es einen 1er-Tight-End gibt, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das verschieden ist von Raum zu Raum. Also bei uns zum Beispiel ja auch nicht ein Big Deal draus gemacht, ob jetzt der Trey 1 ist oder nicht, sondern es weiß halt einfach jeder, dass der Leistungsträger ist quasi und der Gameplan auf ihm aufgebaut ist und nicht auf jemand anderen vom Tight End Room. Deshalb ja, es wird, um ehrlich zu sein, auch gar nicht darüber geredet. Also in den Medien wahrscheinlich mehr als bei uns. Deshalb, ja, also jeder weiß natürlich, dass der Trader Starter ist, so, aber es wird auch nicht wirklich drüber geredet.
Wir haben sie in Super Bowl Update Nummer 1 schon festgehalten und werden das in Super Bowl Update Nummer 2 auch noch einmal tun. Wenn ihr Fragen habt und Wissensdurst, den wir stillen können, für vor allem Updates 3 und 4, wo wir bei den Media Availabilities noch einmal aus dem Vollen schöpfen können, dann lasst uns das gerne wissen. Wir haben alle Fragen, die uns bisher erreicht haben, schon abgespeichert. Wir werden die versuchen, morgen entsprechend mit den richtigen Gesprächspartnern auch abzuarbeiten. Ich persönlich freue mich extrem darauf, wenn wir zu den Kansas City Chiefs dann kommen und du mit deinen Ex-Teamkollegen auch ein klein wenig ins Gespräch kommen wirst. Ich glaube, das werden sehr, sehr coole und sehr ergiebige Talks werden. Heute ging es so ein klein wenig noch darum, so unsere eigenen Wünsche erst einmal zu befriedigen. Und wir hatten das schon festgehalten, vor der Reise nach New Orleans, dass es so bestimmte Spieler gibt, mit denen wir unbedingt sprechen möchten. Und einen davon, den durfte ich heute kurz sprechen, der hat mir auch tatsächlich dann auf 3 Fragen geantwortet, was extrem unüblich ist in diesen Pod-Situationen, wo sich ringsherum alles positioniert. Und dieser Spieler ist Creed Humphrey. Im vergangenen Sommer hat er einen neuen Vierjahresvertrag mit 72 Millionen Dollar dotiert war unterschrieben, der höchstbezahlte Center, wahrscheinlich der legitime Nachfolger jetzt auch von Jason Kelce als bester Center in der NFL. Und was immer bei diesen Menschen dann immer denkt, die sehen mit Ausrüstung mächtig aus, aber auch ohne Ausrüstung ist Creed Humphrey ein Berg von einem Mann. Gibt's irgendwie bei dir so Physiks oder Athleten, wo du denkst, wow?
Ja, doch. Ich meine, natürlich ist die NFL, da laufen generell Leute herum, wo du dir denkst, sowas gibt's eigentlich nicht. Ich meine, gestern, wir haben John Mailata gesehen. Das ist ein Typ, der mit 165 Kilo herumläuft und aber nicht wirkt, als hätte er 165 Kilo, bis drauf, dass er halt sehr breit ist. James Harrison ist uns heute vor der Nase vorbeigelaufen. Also ja, ich glaube, einfach in der Umgebung, wo wir halt hier sind, in diesem Profisport, mit dem wir umgeben sind, da gibt's, glaube ich, sehr, sehr viele physische Specimens, die es vielleicht in anderen Sportarten jetzt nicht so gibt, wo es vielleicht auch hinderlich wäre, wenn man so viel Masse auf seinem Körper hat. Aber ja, ich glaube, hier gibt's genug Namen, die man nennen könnte.
Einer dieser Namen ist eben Creed Humphrey. Den durfte ich heute bei der Media Availability der Kansas City Chiefs kurz sprechen. Wir hören rein bei Creed Humphrey.
Creed, I'm probably one of many who brings up your wrestling background, but I so vividly remember reading a portrait about you and you becoming a state champion, and the term leverage kind of stuck with me. You learning through wrestling how to use leverage to your advantage. If you had to explain that to someone in Europe who doesn't know a lot about O-line play, how does leverage help you being a center and being good at your craft?
Yeah, you know, with leverage, you're trying to move a guy against his will off the ball. So you got to be able to have leverage to do that. Being able to get underneath their pads, being lower than them, you know, getting them upright, tall, to make them easier to move, things like that. And I think wrestling's helped me with that a ton, just being able to understand how to move a guy and things like that against their will.
Obviously, I'm here with a player who went through the International Player Pathway program. A lot of fast guys out of Europe and all other countries and continents. But the meaty guys, they're still missing a little bit. What would be your advice if someone aspires to be a center?
Yeah, learning fundamentals and technique, I think, are the biggest keys. Understanding the technique of an offensive lineman, I think that's the biggest part of the game. You know, if you're off on your movements by one inch, you know, it can completely mess up a play. So there's exact movements, exact techniques that you got to be able to do to be able to play the game.
I had the distinct honor to talk to Andy Heck yesterday. He's been your O-line coach the entire time. How big of an advantage was it to have continuity in that regard?
I think huge. You know, he's one of the best O-line coaches in the world. So being able to have him, learn from him, I think has been huge for my career so far.
Cooler Typ. Einerseits und in nur drei Antworten auch viel Inhalt mit drinnen. Leverage, über das, was wir da am Anfang gesprochen haben, das lässt sich am ehesten mit Hebelwirkung übersetzen. Genau wissen, wie man auch seinen Körper einsetzt. Und er hat das sehr, sehr schön formuliert, indem er gesagt hat, und das ist die Essenz des American Football. Du versuchst jemanden gegen seinen Willen irgendwo hinzubewegen. Der spannendere Part war aber der zweite, als du dann auch wieder nicken musstest, als ich ihn gefragt habe, eben wie das oder welchen Ratschlag er auch europäischem Talent geben würde. Und er dann auch gesagt hat, ja, es sind die Fundamentals, es ist die Technik und eben das etwas, das man beim Play on the Lines oft vergisst. If you're off by one inch, also 2-3 Zentimeter Unterschied in Bewegung und auch wie du ansetzt, können den Unterschied machen zwischen einem guten Play und einem broken Play. Und da hast du heftig genickt. Warum?
Ja, weil ich es irgendwie sehr interessant finde. Also ich glaube, es gibt keine andere Position im Football, die so sehr auf Details in der Technik nicht angewiesen unbedingt sind, aber die trainieren das einfach so, so hart und führen das auch sehr strikt dann aus im Spiel selber. Receiver natürlich das Break, was sie machen oder die Route, die sie laufen. Natürlich ist das die Route, die sie im Training gelaufen sind und geübt haben. Aber es gibt viel mehr Leadway, wie man jetzt diese Coverage interpretiert oder die Coverage vom DB in Man Coverage oder der Linebacker, der den Quarterback gerade readet, seine Augen, und da ist sehr viel mehr Flexibilität auch drinnen oder in Instinkt in dem Fall, aber bei O-Linern insbesondere, weil es halt 5 Leute sind und wenn einer dann den falschen Schritt setzt oder den falschen Winkel wählt, dann passt das Double Team entweder nicht oder generell einfach off im Run-Game oder im Pass-Game. Also es ist einfach, diese Abstimmung zwischen den 5 ist so wichtig und deshalb ist es auch, so wie er gesagt hat, so wichtig, dass die alles genau gleich machen. Und auf der Kehrseite aber wieder ist es dann sehr interessant, weil umso nicht komischer, aber umso unnormaler ein D-End zum Beispiel rusht, umso schwerer ist es dann wieder für den O-Liner, weil er sich natürlich versucht einzustellen oder ein Gefühl für den zu bekommen, aber wenn der immer irgendwas komplett Zufälliges macht, oder dann ist es natürlich schwer, darauf einzustellen. Was natürlich auch sein kann, ist, dass er dann einfach out of position ist, weil er ein Speed-Rush macht, aber es ist ein Run up the middle und ihm ist es einfach egal. Aber ja, das ist sehr, sehr interessant, wie unterschiedlich doch diese Gedankensweisen von O-Line zu D-Line ist. Und ja.
Das ist für viele das Schlüssel-Matchup in Super Bowl 59. Die Chiefs Offensive Line gegen die Eagles Defense, aber D-Line im Speziellen. Wir haben gestern darüber gesprochen und eben auch mit Andy Hack, wie toll besetzt diese Interior Offensive Line ist, wie schwierig es für die Tackles war und wie schwierig es auch für ihn war, auf der Left-Tackle-Position richtige Entscheidungen zu treffen. Und das ist die perfekte Überleitung erneut zur D-Line der Philadelphia Eagles. Da gibt's, und da habe ich gestern mit dem D-Line-Coach gesprochen, mit Clint Hurt, natürlich mit Jalen Carter, den Game-Wrecker, aber um diese Interior mit Jordan Davis, mit Jalen Carter, haben sich viele Rusher gefunden, die dann tatsächlich auch zum Quarterback durchkommen. Und da gibt's mit Nolan Smith einen ganz besonderen, weil er nicht die prototypische Size jetzt hat für einen Rusher. Er ist nur in Anführungszeichen 1,88 groß. Viele Edge-Rusher sind mit 1,90 eigentlich zu klein. Er ist mit 108 Kilo bzw. 238 Pfund auch weit weg von den 250, geht bis 270 hoch, das sein sollte. Aber er ist unfassbar schnell. Der ist eine 4,39 gelaufen auf die 40 beim Combine. Der ist damit schneller als 5 der 6 Wide Receiver der Philadelphia Eagles. Und das hätte ihm gerne als Follow-up-Frage gestellt, ob er überhaupt weiß, wie schnell er ist, compared zu den Skill-Position-Spielern.
Bist du sicher? Ich glaube, wenn es Themen gibt im Locker-Room, dann ist, wer der schnellste ist. Und halt
der moderne Schwanzvergleich.
So kann man es auch sagen. Das hättest du vielleicht fragen sollen.
Nein, also so indiskret. Das überlassen wir dann anderen. Trotzdem, es geht um Geschwindigkeit. Es ging um Geschwindigkeit. Bei einer Frage, das habe ich schon angekündigt, wo, ich glaube, die Frage länger ist als die Antwort, aber back ein Kompliment. Gute Frage, hat er gemeint. Ich meine, auch viel Klischee mit dabei, das ist mir schon klar. Without further ado, Nolan Smith und Martin Pfanner in einmal Frage und Antwort.
Nolan, when I started to prepare things about you, one thing that struck me was your 40 time. 4.39 at the Combine, one of the fastest times an end ever ran. And while all the edge rushers seem to be getting bigger, you're one of the fastest guys. So I was naturally wondering, how do you weaponize your speed as an edge rusher?
Man, you know, you got to sell it a different way, but that's really like almost getting into my game and my bag. You know, that's a really good question, but man, you got to sell speed and, you know, do different things off of it. And that's all I really can say.
You got to sell speed. Und da sind wir vielleicht dann auch so bei unnormalen Pass-Rushern angelangt. Und gerade als Tight End, wenn du dann auch mal in der Pass-Protection aushelfen musst, wenn du weißt, Oder was fällt einem da einfach? Oder weißt du, das ist ein bulliger End, den man mit einem Chip irgendwie bekommen kann? Oder ist dein Kryptonit irgendwie ein schneller Bendy-Rusher? Wie wäre das für dich?
Ja, also wie vorher schon gesagt, ich glaube, Leute, die predictable sind oder es gibt halt irgendwie zwei so Extreme. Es gibt Leute, die spielen alles extrem nach Buch und nach Technik und wie es gecoacht wurde. Und dann gibt es eben Leute, die einfach machen, was sie wollen. Und für mich persönlich, und ich glaube, das ist für viele so, ist die Leute, die einfach machen, was sie wollen, ist viel schwerer zu blocken, weil du halt einfach nicht weißt, was kommt. Für mich als größeren, schwereren Spieler ist natürlich leichter, wenn sie in mich hineinlaufen würden. Deshalb mit Speed ist natürlich schwerer. Deshalb aber auch, was er eben gemeint hat mit Selling Speed. Also das ist auch, er ist halt eher, so wie du gesagt hast, eben nicht der typical End, was aber eigentlich nichts heißen muss, weil seine Aufgabe ist, zum Quarterback zu kommen. Und wenn er das mit 108 Kilo macht, ist egal, ob er eben 120 oder 108 Kilo hat, solange er zum Quarterback kommt. Aber er weiß eben, dass er auf dem Spektrum eher leichter ist und deshalb verkauft er eben Speed, um seine Power Moves trotzdem aufs Feld zu bringen. Weil wenn er nie Power Moves bringen würde, dann wüsste der O-Liner natürlich, was kommen würde und dann wäre er predictable. Deshalb hat er das sehr richtig gesagt, so dass er eben versuchen muss, auch andere Sachen zu zeigen, weil wenn jeder weiß, okay, der wiegt 108 Kilo, alles, was er macht, ist Speed, dann wird er nie vorbeikommen. Du musst auch einfach Power Moves, auch wenn es nicht dein Bestes ist. Vor allem eben, wenn du das ganze Spiel gegen einen Tackle gehst, auf so Titans bereiten die sich ja nicht wirklich vor, weil das passiert vielleicht ein, zweimal im Spiel. Und diese Chips, da musst du halt irgendwie einfach damit leben. Aber ja, wenn du eben dein Matchup mit deinem Tackle, da ist natürlich wichtig, dass du einfach verschiedene Moves und Angriffe quasi hast.
Und nur um die Saison von Nolan Smith und auch die Ascension ein wenig einzuordnen, vielleicht auch die Karriere, weil es jetzt das zweite NFL-Jahr ist. Im ersten Jahr hat er überhaupt nur einen Sack in der Regular Season, obwohl er 17 Möglichkeiten auf Sacks hatte. Und jetzt im zweiten Jahr bilanzierte er nach der Regular Season bei 6,5, also clearly upward trajectory. Aber in den Playoffs 3 Spiele, 4 Sacks. Also zur wichtigsten Zeit dann auch entsprechend voll da. Weiteres Puzzleteil in dieser unfassbaren Defense von Vic Fangio und ein paar mehr werden wir uns dann morgen widmen. Würde meinen, das ist ein gutes zweites Update. Heute Abend die Media Party, morgen dann weitere Media Availabilities. Was ist so noch auf deiner Bucketlist? Außer im Fanshop ganz viele Mitbringsel dann akquirieren.
Ja, das ist nicht so wirklich meine Bucketlist, aber das ist mehr so meine Einkaufsliste von zu Hause. Aber ja, ich glaube, wir haben gesagt, dass wir sind ja so im Süden da von Amerika, Richtung Ostküste. Da gibt's Swamps, wir wollen ein paar Alligators sehen. Aber ja, generell die Stadt ein bisschen anschauen, ein bisschen schauen, wie die Leute ihr leben, Essen probieren, all das gute Zeug, was Touristen so versuchen zu machen und ja.
That's the spirit. Dich, mich, uns gibt's morgen wieder zu hören, dann schon in Super Bowl Update 3 von 5 bei Winter Day Football O'Clock. Und wenn ihr das gut findet, was wir hier machen, dann bitte gerne ein 5-Sterne-Rating geben oder den Podcast positiv bewerten oder vielleicht auch unsere Arbeit unterstützen mit den PayPal-Link, der in den Shownotes dieses Podcasts ist. So oder so, Bernhard, immer wieder schön mit dir über American Football plaudern zu dürfen. Freue mich jetzt schon aufs nächste Mal.
Ebenso, bis dann. Football. He's at the 30. He's at the 20. He won't give it up. Oh, he's got the first turn. 2 seconds on the clock. Football. Oh, wow.